Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Streckerinnen und Strecker, die genau wie wir abends auf dem Sofa mal viel zu spät denken, ach, die eine Reihe noch. Heute haben wir zum zweiten Mal in diesem Jahr Paul von Paul Pasquali zu Gast. Bei seinem ersten Besuch hier in unserem Podcast erzählte er uns noch von dem Prozess der Biozertifizierung der Kaschmirgarne von Pasquali. Damals steckte er quasi mittendrin. Mittlerweile sind alle drei reinen Kaschmir-Qualitäten von Pasquali Bio zertifiziert und nicht zuletzt dadurch zählen sie zu den qualitativ hochwertigsten reinen Kaschmirgarnen auf dem Markt für Handstreckgarne. Wir beginnen unser Gespräch ganz, ganz vorn, nämlich bei den Tieren, von denen die Fasern für das biozertifizierte Kaschmirgarn gewonnen werden. Paul erzählt, weshalb wir Fasern aus der Mongolei auf den Nadeln haben, anstatt Fasern chinesischer Kaschmirziegen, und er erklärt auch, wieso er sich letztendlich dafür entschieden hat, die Fasern doch nicht von Farmen, sondern von Nomaden zu beziehen. Wir sprechen darüber, welche Prozessschritte die Fasern durchlaufen, bevor sie dann als Garn bei uns auf den Nadeln landen. Und Paul beleuchtet ganz, ganz kritisch auch das Thema Zertifizierung und Siegel insgesamt, über das wir uns als Konsumenten schon ruhig ein wenig genauer Gedanken machen können. Wir reden darüber, wie sich die Corona-Pandemie auf das Geschäft eines Herstellers auswirkt und auch über die Pläne für das kommende Jahr. Denn die Freude und Lust an Produktinnovation lassen wir uns nicht nehmen. Ganz im Gegenteil. Und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Paul.
Hallo Marisa.
Es freut mich, dass du wieder da bist bei uns hier im Podcast.
Zum zweiten Mal. Ja, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, schön. Wir haben uns ja heute ein besonderes Thema ausgesucht, wo wir nochmal speziell eintauchen wollten, weil wir beim letzten Gespräch ja auch schon ein bisschen über euer Kaschmirgarn und die Zertifizierung so gesprochen haben, aber dann viele noch nachgefragt haben und da einfach genau nach mehr Informationen gefragt haben und das halt total spannend finden und du auch einfach immer so viel weißt. Also wir sprechen ja auch so manchmal und ich habe immer das Gefühl, ich lerne jedes Mal nochmal so viel dazu, weil du einfach genauso in den Prozessen steckst. Genau, deswegen wollten wir heute über die Kaschmirqualitäten sprechen und die Biozertifizierung so im Speziellen. Mhm. Ihr habt ja drei reine Kaschmirqualitäten im Shop, also die Lace, die 628 und die Worsted.
Genau, und das sind die, die 100% Kaschmir sind. Ja. Mhm.
Genau, die reinen Kaschmirgarne. Vielleicht erzählst du mal kurz, was da der Unterschied zwischen denen ist.
Ja, genau. Also wir haben die, genau wie du sagst, die drei verschiedenen Qualitäten. Und die unterscheiden sich in der Anzahl von Fäden. Ja, und dadurch ändert sich auch die Lauflänge. Also die 26, so wie das auch der Name sagt, 6, das ist, weil es 6-fädig ist. Das ist das klassische Garn, was auch, sagen wir so, große Designer verwenden. Das hat so eine optische Täuschung in dem Faden. Da denkt man, dass eine Gablé-Zwirnung ist. Ist aber nicht. Da sind immer drei Fäden, die in eine Richtung gedreht werden und drei in eine andere Richtung und dann kommt dieser Effekt raus. So haften auch die Faser besser zusammen. Deswegen ist es eine sehr beliebte Kaschmirstärke. Das Garn hat 112 Meter auf 25 Gramm. Die Kaschmir Lace ist dünner. Also da hat 170 Meter, glaube ich, ja genau, 170 Meter auf 25 Gramm.
Der hat vierfädig.
Vierfädig statt sechs. Und dann die Worsted ist dann doppelt so viel, so 12 Fäden, dadurch sind 56 Meter auf 25 Gramm. Die Farbpalette ist bei alle drei Stärke bei uns identisch.
Und wie ist es bei der Worsted jetzt? Wie sind da die Fäden miteinander verzwirnt?
Das ist eine klassische Zwirnung, so wie auch die Lace.
Okay. Genau. Ja. Okay. Und bei der 628, also 6 wegen 6-fädig, woher kommt die 28?
Ja, das ist eine technische, wie nennt man das, also ein technischer Begriff. Und eigentlich, das sagt, dass also ein Gramm von einem Faden, von diesen 6 Fäden,
ja,
hat 28 Meter.
Aha, okay.
Ja, das ist das eine Spinnerei. Man nimmt, wenn wir einen Garn produzieren, da sagen wir nicht, wir möchten einen Garn mit 140 Meter haben, sondern man sagt schon, wir möchten einen 3,9, das würde heißen dann, das ist 9 durch 3, das sind 300 Meter auf 100 Gramm zum Beispiel. Das heißt, dass jede Faden von diesen drei Faden 9 Meter hat. Dadurch, je mehr Fäden du hast, dann kurzer wird das auch.
Ja. 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 Ah, okay.
Zum Beispiel bei Pacafino, seine klassische Stärke, bei die Alpaca, das ist 4,8. Da findet man fast, ja, bei vielen Garnen, das sind die 200 Meter auf 100 Gramm. Also du machst einfach nur 8 durch 4, das sind 2. Mal 100, das sind 200 Meter. Ja.
Okay, das habe ich mich schon mal gefragt. Also ich bin auch ehrlich gesagt erst jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast drauf gekommen, dass die 6 von dem 6-Fädig sozusagen herrührt. Das war mir auch mal nicht klar. Das ist also so ein Standardname geworden, 6,28. Ah ja, genau. Also das heißt, die drei Qualitäten habt ihr. Die Lace eignet sich super zum Beispiel für Tücher. Die Kaschmir, die 6,28 eigentlich für alles. Würde ich mal so sagen. Also für Pulli, Tücher,
Lace
für alles.
Auch. Ich würde sagen, die Lace sind 20.
Wenn man Geduld hat.
Wenn man Geduld hat, genau. Das sind aber eigentlich beide für alles.
Ja.
Klar, für den Cashmere Lace hat man auch den Vorteil, dass man auch weniger braucht für einen Pullover, ne, vom Gewicht.
Ja. Ja. Ja, und gut, die Worsted kannst du natürlich auch für einen Pulli nehmen, wenn du dir das leisten möchtest.
Ja, für Accessoires, für Pullis, das ist auch super geeignet. Ne? Ja, eine Cashmere Lace oder Cashmere 26 als Pullover kann man ganz schön im Büro tragen. Ja. Ja. Eine Worsted wird vielleicht zu warm, das ist eher mehr für draußen und deswegen empfehlen wir auch das ganz gut auch für Accessoires wie Mützen, Schals, Handstulpen. Mhm. Ja.
Und nochmal zu der 628, zu dieser Verzwirnung mit den drei Fäden in die eine Richtung, drei Fäden in die andere Richtung, gibt es dann speziellen Grund? Also wie seid ihr da dazu gekommen, das so zu verzwirnen?
Das ist keine Erfindung von uns. Also das ist ein bei der Kaschmir, das sechsfädige, wie gesagt, sechsfädige Kaschmir ist ein klassischer Kaschmir-Garn, die sehr beliebt ist. Mhm. Und das ist schon, seit ich Kaschmir kenne, ist auch die Zwirnung so. Also das
in der Stärke
übernommen. Genau, das ist ein sehr Standard. Es gibt auch von anderen Marken, die auch exakt die gleiche Lauflänge und exakt die gleiche Zwirnung haben. Also das ist ein sehr klassisches Garn.
Und ist es dadurch, dass das sozusagen, das ist ja dann nochmal fester verzwirnt eigentlich, pilt es dadurch auch weniger? Oder, also
genau, es pilt auch weniger. Da muss man vorstellen, das sind drei Fäden in einer Richtung, drei Fäden in andere Richtung. Die ziehen sich ständig zusammen. Mhm. Dadurch verstecken sich die Faser auch in dem Garn immer drin, nach drinnen. Und genau. Die Kaschmirfaser sind gekräuselt, leicht. Ja, und dadurch auch sehr elastisch. Und dann kommen die auch immer zurück in den Garn rein. Ja.
Ah ja. Ja, es ist, euer 628 hat ja schon, könnte man jetzt sagen, auch einen längeren Entwicklungsprozess so hinter sich. Also bis es jetzt zu der Biozertifizierung. Das heißt, und es ist eins der besten Kaschmir-Qualitäten, glaube ich, die es so gibt im Handstrickbereich, dadurch auch, weil ihr ja schon lange auch da eure Expertise reinsteckt. Ja. Ich würde total gerne mal genau in diesen Herstellungsprozess einsteigen, weil ich das immer spannend finde. Also wenn wir so ganz von vorne anfangen, welchen Weg hat das Garn sozusagen hinter sich, bevor wir es auf den Nadeln haben und da unsere Maschen stricken? Mhm. Also angefangen beim Tier, also bei der Kaschmirziege. Wo lebt die Kaschmirziege,
sich da verbirgt? Es gibt erstmal so ein bisschen Hintergrund. Es gibt, so was wir jetzt momentan verstricken, so in der ganzen Welt, es gibt entweder mongolische Kaschmir oder chinesische Kaschmir. Es gibt auch andere, es gibt auch in Deutschland Kaschmirziege, selbstverständlich. Aber das, was wir am meisten verstricken, es ist entweder die Kaschmirziege aus China oder aus der Mongolei. Mhm. Und die Garne, die Faser haben auch Unterschiede. Und zwar die Kaschmirziege aus China hat eine bessere Feinheit, also es ist ein bisschen feiner von der Durchmesser, sind aber kurzer. Und die Kaschmir aus der Mongolei, die sind etwas grober, aber die Fasern sind länger und ab und zu gibt es graue Haare dazwischen. Trotzdem ist die mongolische Kaschmir eine bessere Qualität. Mhm. Ja, weil weniger durch die Länge, bildet weniger, es ist trotzdem genauso weich. Es bildet weniger, es fusselt weniger. Und das macht auch einen großen Unterschied, auch im Preis, bei der Einkauf.
Ah, okay. Ja. Also das heißt, das mongolische Kaschmir ist dann teurer als das chinesische?
Ja, genau. Wegen der Länge. Und in China versucht man auch, eine bessere Länge zu bekommen, indem die Tiere die Haare gezupft werden. Und das ist für uns ein No-Go. Ne?
Also, ja, da kommen wir auf jeden Fall bei der Zertifizierung auch noch drauf.
Aber in der Natur sind auf jeden Fall zwei verschiedene Längen, die wir da haben. Und für die Spinnerei ist auf jeden Fall die mongolische Kaschmir besser und auch nachher als Endprodukt, wenn es nicht weniger bildet, weniger fusselt, auf jeden Fall lohnt sich dann Kaschmir aus der Mongolei zu nehmen. So, unsere Kaschmir kommen aus der Mongolei. Ja, die kommen aus verschiedenen Nomadenfarmen, sind verteilt in die ganze Mongolei. Und wie wir auf diese Faser kommen, und das machen wir durch eine Firma in der Schweiz. Diese Firma kann für uns auch die ganze Faser in der Mongolei sammeln. Das müssen wir schaffen. Die kontrolliert auch dann, dass tatsächlich sich um 100% Kaschmir handelt. Dass die Feinheit auch, das ist auch, was wir bestellt haben. Wir bestellen in der Regel zwischen 17 und 18 Mikron. Das ist die Feinheit der Kaschmir. Mhm. Und genau, dass es biozertifiziert ist, dass die Zertifikate auch alles aktuell sind und so weiter. Das machen wir durch eine Firma in der Schweiz.
Ja. Und wie muss man sich das genau vorstellen? Also wenn die Ziegen leben dort, wie werden denn da die Fasern gewonnen? Also werden die ausgekämmt oder
vermehren die? Genau, die werden, genau, die Tiere, die werden ausgekämmt von den Nomaden. Ja. Und man kann aber auch die scheren. Das ist, gibt auch die zwei Methoden, die man auch verwenden kann. Bei dem mongolischen Kaschmir ist das nicht nötig, das Scheren, weil die Fasern auch länger sind. Das kann man einfach durchkämmen und ja.
Und dann werden die sortiert dort vor Ort noch?
Nein, das machen jetzt die Nomaden nicht, ja, sondern da gibt es eine Person dort, die das alles sammelt und dann wird nochmal von Unreinigung, die Unreinigungen werden aussortiert und dann diese Firma hier in der Schweiz macht nachher die letzte Prüfung dort, dass alles das stimmt. Und wird dann für uns nach Italien geliefert.
Aber wie machen die das dann ganz konkret? Weil das Kaschmir, also das, was jetzt in unserem Knäuel steckt, das ist doch nur aus dem Unterhaar der Kaschmirziege, oder? Das heißt, also
es ist der Flaum. Und das man beim Kämmen, beim Kämmen, du kriegst nur auch diese Unterhaar. Und dann durch die Maschine, wo diese, als Unreinigungen meine ich auch die Dickhaare, die da bleiben.
Ah, okay.
Ja, ich meine auch, das ist nicht nur Gras oder Schmutzpartikel, sondern auch die dicke Haare. Und das Prozess nennt man Engranen. Mhm. Also, dann wird entgrant. Das sind die Granhaare, sind die dickere Haare. Und, am Ende kommt nur der Flaum zu uns. Ja, das ist die Unterart der Kaschmirziege. Du musst dir vorstellen, dass pro Tier kriegt man nur 150 bis 200 Gramm Faser. Ja, das ist schon sehr, sehr wenig, wenn man es vergleicht jetzt mit Alpaka oder so weiter. Ne?
Ja, das ist total krass, wenn man sich vorstellt, wie viel da in so einem Pulli dann steckt. Genau.
Ja, genau. Ja. 150 bis 200 Gramm pro Tier pro Jahr.
Pro Tier pro Jahr, genau. Mhm. Das heißt, dann wird sortiert und diese Schweizer Firma sorgt dann dafür, dass genau diese reinen Fasern dann nach Italien kommen, wo sie dann gesponnen und gefärbt.
Genau, das kommt dann nach Biella. Ja? Mhm. Und das ist, deswegen sage ich immer, das Garn ist immer noch die gleiche Qualität wie vorher, nur eine andere Faser. Ja, weil die Zertifizierung haben wir ja seit Juni erst.
Genau.
Also von Qualität her ist eigentlich das Gleiche. Und das liegt auch daran, dass mit den Personen, die wir dort arbeiten, diese Person, das ist in Biella, in Norditalien, in der Nähe von Mailand. Da in Biella sind sehr viele Spinnereien, Färbereien, Knäuelmacher, alles möglich. Also die produzieren sehr viel Strickgarne und edle Strickgarne. Und diese Person produziert auch seine eigene Marke, aber auch, ich glaube mittlerweile auch für andere Marken auch. Und er kriegt eigentlich unsere Faser und ja, er bringt dann zu jedem Schritt der Produktion. Also da bringt er das zu, erstmal geht es zu der Wäscherei, also wo die Faser gewaschen werden nochmal. Und dann geht es zu den Spinner, wo das dann gesponnen wird in der Stärke 228. Das wäre das ganz dünne Garn im Kronen. Mhm. Ja, dann geht es zu den Färber. Das sind eben verschiedene Städte, aber alles in den gleichen Staat, aber es sind verschiedene Produktionsstädte. Und dann von Färber, dann geht es zu den Zwirner. Der Zwirner macht dann die 6,28 oder die 4,28 oder die 12,28, also die drei verschiedenen Qualitäten. Mhm. Ja. Und dann geht noch zu dem Mann, der die Knolle wickelt. Mhm. Ja. Und ja, und dann ist das erstmal Ende. Da wird nochmal kontrolliert. Ja, und dann kommt zu euch nach Hause, zu uns und dann zu euch.
Krass, ja, das ist schon eine lange, lange Reise. Aber muss man dann nicht von Station zu Station gucken, dass jetzt die Fasern nicht dann irgendwie doch aus Versehen noch mit euch in anderen Fasern gemischt werden? Oder, also gut, da kommen ja eh immer dann nur eure Fasern für die Station oder für den Augenblick dann
ja, an. Ja, nee, klar, selbstverständlich. Ja. Da muss man erstmal wissen, mit wem man wann arbeitet.
Ja.
Ja, da sind auch der Marco jetzt, das für uns das organisiert. Er kennt auch die ganze Leute jetzt drumherum arbeiten. Mhm. Und es gibt auch Vertrauen, dass man, wenn jetzt zum Beispiel ein Bolt, das ist eine große Packung, wo bei uns in der Reihe 80 Kilo ist in so einem Bolt, da kommen 80 Kilo Fasser von Pasquali, so, und da wird immer getrennt, immer neu verpackt und weitergeschickt. Also ja. Da muss man auch Vertrauen haben, gute Beziehung, und er kontrolliert auch täglich. Ja, das ist das alles da in der Nähe, und der geht jeden Tag zu jedem Prozess oder jede Woche, je nachdem, wie weit das alles ist, und kontrolliert das auch, dass es sowas nicht passiert. Und es geht auch um Vertrauen. Ja, ja. Dass es nicht passiert, weil das kann man nachher nicht mehr beweisen. Also wenn jetzt sollte jemand in die Idee kommen, 20% recyceltes Kaschmir bei uns beilegen, weil es günstiger ist.
Ja.
Man kann später in der Qualität sehen, dass es nicht gut ist, aber in dem Prozess, dann würden wir das einfach so nicht merken. Deswegen, da muss jemand da sein, der ständig das kontrolliert und und sich nicht betrügen lässt.
Ja, ja. Und wie werden die, wie wird gefärbt? Mit was für Färbemitteln und wann genau?
Das sind Säurefarben. Das ist gleich immer das Wort Säurefarben klingt, als wäre sehr aggressiv, aber Säurefarben ist das, was immer eigentlich verwendet wird für tierische Faser. Auch was Handfärber auch verwenden, in der Regel sind auch Säurefarben. Und die sind auf jeden Fall Ecotec zertifiziert. Mhm. Das heißt, dass keine Schadstoffe dort sind, das auch für Babys geeignet wäre, falls sie die Wolle im Mund stecken. Ja, also das ist auch kein Problem. Und wir produzieren in Italien. Auch weil, nicht nur weil Italien super viele Jahre lange Erfahrung in der Kaschmirproduktion hat, sondern auch weil mit der EU-Richtlinie arbeitet. Mhm. Ja, und das ist für uns auch ganz wichtig. China kann auch sehr gut Kaschmir produzieren, ohne Frage. Mhm. Die machen das ganz gut, aber das ist nicht so transparent wie Italien. Deswegen sind wir auch in Italien. Ja,
ja. Ja. Und es wäre wahrscheinlich günstiger, es in China zu machen, aber das ist, erklärt dann auch am Ende dann alles. Also wir sprechen vielleicht am Ende auch nochmal über den Preis.
Ja, genau, China wäre günstiger.
Da muss man sich halt immer bewusst sein, wenn man nach was Günstigem sucht, dann wird es eben auch günstiger produziert und was eben dann für Kosten dabei entstehen, die man nicht gleich sieht.
Ja, man muss immer schauen, wenn man das auch kauft, weil nicht jeder Produkt, der Made in Italy steht, ist tatsächlich aus Italien. Ich meine, man hört immer Geschichten, man kennt sich mittlerweile schon in der ganzen Branche dort in Italien, im Norden. Ich bin auch zweimal im Jahr in der Regel, vor der Corona mindestens war so, zweimal im Jahr bin ich auch da. Man kennt sich schon, man hört auch Geschichten, dass andere Firmen schon versponnene Kaschmirwolle aus China bringen in Konen, die 228, also die dünnere Version, und dann in Italien nur ins Knäuel gewickelt wird. Dann darf der Etikett Made in Italy stehen.
Ah, krass.
Ja, und da, klar, das kann man nicht so, ja, man kann, ich kann auch nicht sagen, wer das macht oder nicht, aber ich glaube, die Stricker dann haben auch seine Wolldealer, die vertrauen können. Und vielleicht kann man auch direkt fragen, wo das versponnen wurde und nicht, wo am Ende der Knäuel produziert wurde. Na, das kann man auch fragen, weil das soll jede Firma in der Lage sein zu sagen, ja, versponnen wurde in China, aber gefärbt wurde in, weiß ich nicht, wo in Nepal, und der Knäuel wurde dann am Ende in Italien gemacht. Und das ist dann ganz wichtig, dass man sich schlauer macht und nachfragt.
Ja, interessant. Ja, dann, das ist dann vielleicht auch nochmal zu der Biozertifizierung, wenn wir jetzt wieder quasi wieder bei dem Thema China und so weiter sind. In der Mongolei warst du da dann auch schon eigentlich?
Ich wollte jetzt im Juni eigentlich und wurde abgesagt, ne, durch die ganze Corona. Schade. Ja. Ne, ich war in der inneren Mongolei, war ich da, aber jetzt nicht da, jetzt da, wo die aktuelle Phase kommt. Ja.
Okay, also nach Corona bringst du uns dann da so ein Video mit.
Ja, ich hoffe im Juni. Ja, ich hoffe, dass ich im Juni dieses Jahr dahin fliegen kann.
Ah, ich glaube,
ich mache immer Foto, bitte.
Meinst du, dass das klappt? Ich bin ja, habe jetzt.
Ach, da weiß ich nicht. Ich meine, man muss positiv denken und vielleicht kommt das auch positiv. Aber es ist ja schwierig. Ich kann auch nicht die ganze Zeit dahin fliegen, weil du hast im Sommer 40 Grad plus und im Winter 40 Grad minus. Und wenn da Winter ist, kann ich nicht. Also da sind, es gibt so. So 2 Monate, wo man hinfahren kann.
Ja.
So Juni, Juli ist eine gute Zeit, dahin zu fliegen und hoffentlich, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, dann soll nächstes Jahr sein. Aber trotzdem, wir können uns durch unsere Partner auch garantieren, dass tatsächlich beste Phase auch geerntet wird und dass auch das mit den Biozertifikaten immer nachgeprüft wird, dass es so ist, wie es sein soll.
Ja. Ja, erklär noch mal ganz kurz, was dieses Biozertifikat genau ist. Also es wird ja von der mongolischen Handelskammer zertifiziert, heißt es. Das heißt, es garantiert, dass es von diesen Ziegen aus der Mongolei stammt.
Mhm. Richtig? Genau, also ein bisschen mehr als das. Genau, bei der ersten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, da haben wir was geändert. Weil bei der ersten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, wollten wir die biozertifizierte Faser durch einen Farm, von einem Farm beziehen. Ja, und nicht von Nomaden. Mhm. Und dann, wir haben mehr Recherche gemacht und dann, ja, wir haben auch mit Leuten vor Ort gesprochen, in der Mongolei, und wir haben auch gesehen, dass wenn wir diesen Schritt machen, wenn wir die Faser von einem Farm beziehen, dann stören wir auch diese Lebensstil, was die Nomaden haben. Und das wollten wir dann nicht. Die Kultur sollte auch bewahrt werden. Und dann haben wir uns weiter schlauer gemacht und dann haben wir noch was Besseres dann gefunden, wo wir auch diese Bio-Zertifikate auch haben und auch die Faser beziehen. Das sind eigentlich immer noch die Nomaden wie vorher. Mhm. Das große Problem war, warum die Wüste in der Mongolei sich ausbreitet, ist, dass die Anzahl von der Ziege sehr stark gewachsen ist. In 1996 gab es 4 Millionen Ziegen, Kaschmirziegen in der Mongolei. 10 Jahre später waren 14 Millionen, also 10 Millionen mehr. Ja, und so wächst weiter. Das heißt, die Nomaden, die früher maximal 50 bis 200 Tiere hatten, haben mittlerweile teilweise 1000 Tiere.
Boah, krass, ja.
Und wenn du 1000 Tiere hast, als Nomade, du musst dir vorstellen, dass Nomade, wie das Wort sagt, also die sind immer unterwegs und die wandern weiter, wenn kein Gras mehr für die Tiere gibt. Mhm. Ja, weil die Ziege, wie ich damals auch in anderen Podcast erzählt habe, die Ziege fressen auch, oder beim Fressen, die ziehen die ganzen Gras mit der Wurzel raus. Mhm. Und dann bleibt nicht da. Also dann, und das ist in der Mongolei ein großes Problem mit Ausbreitung der Wüste. Und mit diesen Biozertifikaten, die Regierung kontrolliert, dass die Anzahl von Ziege auch reguliert wird, dass nicht so groß werden. Ja, weil die Nomaden kriegen auch nicht viel mehr, weil die auch tausend Tiere auch haben. Das sind dann große, große Firmen, die fast zwingen, einfach nur mehr Ziegen zu haben, ja, und mehr produzieren zu können. Und diese Zertifikate kontrolliert erstmal das, dass die Anzahl reguliert wird. Mhm. Die bringen auch die Nomaden bei, wie die Fläche besser verwaltet werden können. Das heißt, dass man mit mobile Zäune einige Bereiche sperren und dass die Tiere da frisst und bevor das komplett weggefressen wird,
dass sich der Boden erholen andere, kann.
Genau, ein anderer Bereich gebracht wird, so dass das Boden nicht so stark leidet. Mhm. Das ist eine Sache, das ist die Zertifizierung. Und andere ist tatsächlich, dass die Tiere jetzt ausgekämmt werden und dass das Tier nicht dadurch leidet. Mhm. Ja. Aber trotzdem, die Nomaden, muss ich auch sagen, dass die Nomaden, die lieben die Tiere so wie eigene Kinder, ihre eigenen Kinder. Also das ist tatsächlich, es ist auch kein ganz Stress dort, wenn du jetzt 100 Tiere hast und du hast wochenlang, um das auszukämmen. Also es ist kein Stress, wie wenn du jetzt 1000 hättest.
Ja.
Ja, und die Nomaden sind in der Regel maximal 2 Familien zusammen.
Ja. Ja, und es geht ja dann auch um die Arbeitsbedingungen noch. Das ist noch dann der eine Punkt auch, oder? Also faire Arbeitsbedingungen und faire
Entlöhnung. Genau, dass die auch einen fairen Preis bekommen für die Faser und dass auch die Preise auch nicht unter Druck werden. Ja, mhm. Das ist, oft wissen die gar nicht, warum, oft wissen die Nomaden nicht, warum ich gerade eine Ziege ausgebe. Die wissen gar nicht, was wird damit weitergemacht. Okay. Als ich vor 2 oder 3 Jahren in China und im Tibet-Bereich war, da waren wir bei den Yaks. Mhm. Und das sind auch Art Nomaden. Und die wussten gar nicht, wofür die jeden Tag die Tiere scheren. Ne, die wussten nicht, dass in Europa dann so ein Luxusprodukt ist. Für denen war einfach nur, ja, die eigenen Nomaden haben mit dem Garn zum Beispiel nur Seile gemacht, mit der harten Haare, nur Seile. Und die dachten, wäre auch nur dafür geeignet. Und wenn die Nomaden wissen, wofür das alles ist, da können wir ein bisschen mehr auch verlangen. Ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Und du hast vorhin gesagt, genau, das mit dem Auskämmen. Das heißt, und dann hast du vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass in China die Tiere zum Teil gequält werden. Was heißt denn das genau? Wie werden denn dann da die Fasern gewonnen?
Also es ist, man kann nicht generalisieren. Nee, allgemein. Ja. Also da sind in China ist nicht überall schlecht. Ja. Ja. und ich würde sogar denken, dass es am wenigsten Fälle so schlecht läuft. Aber um mehr Faser zu bekommen und schneller und wenn man nicht warten möchte, dass die Haare wachsen, dann einzige Möglichkeit, die es gibt, um diese Länge zu bekommen, ist, indem man die Haare von dir gezupft werden. Mhm. Und das ist klar, für das Tier ist eine Folter. Und das geht gar nicht. Also das würden wir nie im Leben unterstützen oder sowas. Und es gibt auch Videos im Internet und so. Man kann auch sehen, dass es gibt einige Städte, wo sowas gemacht wird in China. Ne?
Oh, krass. Aber ich meine, da muss es doch auch irgendwie Zertifizierungen geben oder so, dass man dann da an Fasern rankommt, wo das nicht passiert.
Ja, bestimmt gibt es auch irgendwelche Initiativen, um sowas zu schaffen. Aber China ist jetzt mit der Tierhaltung noch nicht so weit wie.
Ja, ist dann auch einfach nicht transparent wahrscheinlich, ja.
Ja, und sagen wir so, Mongolei produziert die ganze Faser, die eher nach Europa, Nordamerika geliefert werden, wo danach verlangt wird. China produziert auch sehr viel für den asiatischen Markt. Ja. Wo nicht interessant ist, wo ja genau das kommt. Also das ist auch Hauptsache, ist Kaschmir günstig und weich.
Ja.
Ja.
Ja. Also wir sind ja ganz großer Fan von der 26, das hast du ja auch gemerkt in den letzten Jahren. Wir haben ja auch schon jetzt das als letztes ist die Elsa Handstulpen als kleines Projekt und dann die das Ava-Tuch von was Sandra gemacht hatte. Und natürlich ist es halt immer so ein Ding, weil es ist halt natürlich ein preisintensiv dann so ein Kit. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut erklärt, woher dieser Preis halt rührt, weil genau all diese Dinge, die du jetzt gerade erzählt hast, die kommen halt eben daher mit den Kosten. Das geht halt nicht anders. Aber ich glaube, wenn man das halt besser versteht und besser weiß, dann ist es einem auch einfach noch mehr wert. So. Auf jeden Fall. Und du hast vorhin gesagt, die Qualität sei noch die gleiche wie vorher. Es stimmt ja nicht, dass, also du hast, glaube ich, also es ist sozusagen so, man muss es so formulieren, die Qualität ist noch besser als vorher, aber man merkt den Unterschied jetzt nicht beim Stricken im Sinne von, also genau, es ist noch weicher. Aber optisch merkt man es nicht. Das heißt, man kann es prima, auch wenn man jetzt noch im Stash das alte, in Anführungsstrichen, 628 hat, kann man es prima mit dem neuen zusammen verstricken. Man,
ja, das meinte ich,
genau. Hat genau die gleiche Stärke. Mhm. Ihr habt jetzt eine andere Farbpalette, wie vielleicht dazu nochmal, wie habt ihr da euch für die Farben entschieden oder wie geht es überhaupt bei euch? Wie entscheidet ihr euch für eine Farbpalette eines Garns?
Ja gut, früher, das war so, dass ich dann selber das, als wir etwas kleiner waren und nur meine Frau und ich dabei waren, haben wir klar die Farbpalette selber entwickelt und wir haben oft auch die Farbe genommen, die auch die Lieferanten als Standardfarben hatten, mhm. Ja, weil wir auch die Menge nicht produzieren konnten, die wir gebraucht hätten. Und genau, letztes Jahr haben wir in Zusammenarbeit auch mit der Collezioni, Pasquali Collezioni, dann die Farbpalette entwickelt. Da wurde erstmal überlegt, was für Modelle wir auch in der nächsten Kollektion, also die Kollektion Book 2, haben möchten, welche die Trendfarben sind. Auf jeden Fall für Kashmir wollten wir Farben sind, die auch klassisch bleiben. Also klassische Farben. Wenn du einen Pullover strickst aus Kashmir, möchtest du jetzt nicht in einer Saison tragen. Also die Qualität ist so, dass du lebenslang den Pullover tragen kannst. Mhm. Und das sollen auch Farben sein, die trotz modern sind, aber auch klassisch gleichzeitig. Also da sind manchmal ein paar Akzentfarben da, ja, die gut zum Kombinieren sind. Das wurde auch überlegt, da gibt es so ein Royalblau, wo eher, oder gibt es so ein knalliger Rot. Das sind so Farben, die wir als Akzentfarben in der Karte gebracht haben. Und ja, das war das erstmal eine Herausforderung für uns, dass man 25 Farben in alle drei Qualitäten haben. Mhm. Ja, weil das sind tatsächlich für uns, das sind 75 verschiedene Produkte. Ja.
Ja.
Und aber wir werden die Palette auch weiterentwickeln. Wir brauchen noch mehrere Farben. Ja, und wir sehen aber die aktuelle Farbpalette trotzdem sehr zufrieden. Also es läuft auch besser als die vorige Farbpalette. Also meine Designerin Katrin hat zusammen mit anderen Mitarbeiterin zusammen die Palette gestellt und da haben sie viele Gedanken gemacht. Also das funktioniert auch eigentlich besser und es lässt sich alles sehr schön kombinieren und ja, ich hoffe, dass vielleicht nächstes Jahr noch ein paar Farben dazukommen können. Ja, und vielleicht kannst du mir ein paar Vorschläge geben.
Ja, ich muss ja auch sagen, also wenn man so dann ganz intensiv drüber nachdenkt, über Farben, wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen, auch für das Kashmir, ist schon echt schwer, so eine Farbpalette zu erstellen. Also weil man hat halt seine eigenen Vorlieben, ne, irgendwie blau und rosa, aber man möchte ja irgendwie alle Kunden glücklich machen und es gibt ja, also ganz wichtig ist natürlich dann noch grau und Naturfarben und dann irgendwie hell, dunkel, kräftige Farben, weniger kräftig, also es gibt einfach so viele Facetten, das ist schon schwierig.
Ja, es ist schwierig und das, was man im Kopf hat, ist nicht unbedingt, was nachher man bekommt, also
ja.
Wir müssen erstmal zu den Färbereien verschiedene Muster schicken, also verschiedene alte Garne, die wir haben vielleicht. Einfach eine Farbpalette zusammenstellen oder man kann auch mit den ganzen Nummern wie RAL, ne, das sind die Farbpalette von RAL, man gibt eine Nummer und ja, auf der Palette sieht sie, weiß ich nicht, wie ein Apfelgrün aus, aber dieser Apfelgrün sieht auf jeder Garn auch ganz anders aus. Also wenn jetzt eine Seide drin ist, dann diese Glanz macht die Farbe ganz anders. Und dann bestellen wir, wenn wir 25 Farben wollen, dann bestellen wir 35 Lab Dips, so nennt man das. dann die Spinnerei, die Färberei schickt uns ja, so 2 Meter pro Farbe als Muster. Das sind Laborfärbungen. Da müssen wir erstmal dann aussuchen, was wir davon wollen. Oder man muss nochmal nachfärben, sodass wir auch die Farbe erreichen, die wir auch wollten. Und das ist manchmal ist auch unmöglich. Genau das, was man will, das zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja,
nee, das glaube ich auch. Und nochmal zu den Bio-Zertifizierungen. Habt ihr da noch andere Zertifizierungen für andere Garne jetzt in Planung oder wie ist da der Stand?
Ja, also wir sind keine Fans von Zertifizierungen eigentlich.
Das erinnere ich mich nämlich auch, als du mal hier warst, hast du auch über die GOTS-Zertifizierung so ein bisschen erzählt und generell, vielleicht kannst du darüber auch nochmal sprechen.
Also, ja. Ich bin nicht unbedingt jetzt so Fans von Zertifikate. Ich weiß, dass für Endverbraucher oft eine Hilfe ist. Man hat nicht immer die Zeit, jetzt eine eigene Recherche zu starten, woher kommen was und wie das produziert wird. Es gibt aber viele Richtlinien bei Zertifizierungen, die ich nicht so gerne mag. Also da sind manchmal sind meine Kontrolle oder meine Vorstellungen ein bisschen ein Schritt weiter, als was ein Zertifikat liefern kann. Mhm. Ja, wir haben viele Garne, die Zertifikate haben, ja, aber wir geben das nicht weiter, weil das ist nicht für uns jetzt unbedingt immer relevant.
Wie zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel das Garn Suave, ja, das ist GOTS zertifiziert. Die wird komplett GOTS zertifiziert. Wir benutzen aber kein GOTS Siegel. Wir sagen, dass es die Faser auch bio zertifiziert sind oder organic sind. Aber die GOTS Siegel verwenden wir nicht da. Das gleiche ist bei den Garn Safira, die gleiche ist bei Tibetan. Bei Pinta.
Warum? Also warum benutzt du das
so? Erstmal tatsächlich hat auch eine wichtige Punkt, das sind die Kosten. Wenn wir könnten zum Beispiel die GOTS-Label auf unsere Label zeigen. Dafür müssen wir zum Beispiel bei GOTS oder beziehungsweise für die Kontrolle 5.000 Euro zahlen. Nur um das drauf, nur das verwenden zu dürfen. GOTS selber kriegt ungefähr 150, 200 Euro, ist nicht viel. Nur, obwohl die Faser zertifiziert ist, die Produktion schon zertifiziert sind, und dann müssen wir das unterstützen, dass wir noch zusätzliche Gelder zahlen für eine Kontrolle, die gar nicht kommt. Was soll hier bei uns noch kontrolliert werden? Die wird nur kontrolliert, ob das Garn in einem separaten Regal liegt.
Okay. Also wenn du sagst, das heißt, das ist theoretisch zertifiziert, heißt es, die ganzen Schritte in dem Produktionsprozess sind alle, unterliegen alle diesen Richtlinien und diesen Kontrollen, aber letztendlich, um das Siegel nochmal drauf zu drucken, würden die theoretisch nochmal bei euch reinkommen, was sie aber nicht tun würden. Und dann,
ihr müsstet ja, halt vielleicht dafür Geld bezahlen. Die würden bei uns reinkommen. Tun. Wir sind nur 5 Personen.
Nee, aber ich meine auch, also ihr, was sollt ihr jetzt auch noch groß machen, um an dieser Zertifizierung denn noch was zu stören? Also das, weil bei euch passiert ja nicht mehr viel, außer dass es verpackt wird und an uns geschickt wird.
Ja, genau. Und ich denke einfach, und diese Art von Unterstützung mache ich nicht gerne, weil ich denke, dass nicht in die gleiche Situation wie wir sind auch viele andere Firmen, die sich gar nicht leisten können. Kleine Firma, vielleicht kleine Handfärber oder die nicht die Möglichkeit haben, jetzt nochmal 5.000 Euro, und ich spreche nicht in einem, nur eine Sache, es geht pro Garn.
Und für welchen Zeitraum? Also einmalig? Oder?
Ein Jahr, nein,
Pro Jahr.
Und es gibt Sachen, selbstverständlich, die wir nicht kontrollieren können, also eine Baumwolle zum Beispiel, wir kaufen die GOTS-zertifizierte Baumwollfaser, weil ich selber nicht eine Baumwollplantage überprüfen kann. Woher? Ne? Ja. Das geht nicht. Ne?
Ja.
Bei Merino, wir wissen schon, das Thema Mulesing, das war für uns schon von Anfang an ein Thema, bevor jemand über das Thema gesprochen hat. Da war für uns klar, wir beziehen Merino-Wolle nur aus Patagonien, so aus Argentinien, Chile oder aus Uruguay. Ja, das sind so Sachen, die, und damals konnte sich jede Farm so ein GOAT-Zertifizierung auch nicht leisten. Mhm. Ich nenne jetzt GOATs, aber es gibt viele andere Zertifikate.
Ja, GOATs, ne? Der GOATs ist, glaube ich, das, was jetzt auch so, was halt jeder kennt irgendwie. Das ist so
genau, wie jeder kennt. Und ich finde gut, dass es auch sowas gibt, weil, wie gesagt, auch nicht jeder Unternehmer kann vielleicht alles so prüfen, wie wir das machen können. Weil wir auch klein sind, wir können uns die Zeit nehmen, wir kennen alle Schritte von A bis Z. Vielleicht große Unternehmen, die tonneweise produzieren an Angaren, müssen sowas auch verwenden. Ja? Mhm. Und für viele Kunden ist auch eine Sicherheit einfach nur, dass man einen GOATs-Siegel auf dem Label hat. Mhm. Ja. Wir verwenden das nur da, wo wir denken, wir können das nicht genug prüfen. Ja? Dann brauchen wir ein Siegel, die uns das nochmal bestätigt. Mhm. Ja? Aber sonst ist, wie gesagt, das sind mehrere Produkte. Jetzt wir veröffentlichen nächste Woche unsere Waschmittel. Das ist unsere erste Bio-Waschmittel. Mhm. Ja, klar ist Bio. Die ganze Chemikalien, die da drin sind, ich kann auch das nicht prüfen. Also da sind alle Zutaten sind Bio-zertifiziert. Dafür haben wir unsere einige Zertifikate dafür. Die auch bezahlbar sind. Und genau, da sind da, wo wir kontrollieren können, wo wir denken, das brauchen wir nicht unbedingt. Und es gibt auch nicht für alle Produkte. So für Alpaka gibt es keinen GOATs zum Beispiel. Das existiert gar nicht. Ne? Es sind eher nur für Masernprodukte, dafür gibt es viele Zertifikate. Für Faser wie Alpaka, Mohair, Yak, Kamel, es ist sehr selten. Bei Gashimi ist auch von den großen Labels, Unternehmen gibt es auch nichts, noch nicht vorhanden. Also wir haben die Zertifikate von der Handelskammer aus der Mongolei. Das ist ein staatliches Zertifikat, die bestätigt, dass es organic ist, so bio ist. Ich denke, das wird sich auch in der Zeit ändern. Und vielleicht irgendwann, das ist alles selbstverständlich. Ne? Und dann kann sein, dass... ja, dass vielleicht auch vom Staat sowas auch kommt. Das wäre ideal, finde ich. Nicht, dass man jetzt so viel Geld dafür zahlen muss, nur so, und den Kunden zu sagen, das ist organic, weil ich ein Siegel habe. Aber ich habe keine Ahnung, woher alles kommt.
Ja, ich glaube, ich meine, es ist ja auch zunehmend so, dass die Kunden halt einfach danach fragen. Ne? Also irgendwie das ganze Thema Nachhaltigkeit und Bio und so wird ja einfach immer größer und viele fragen danach, jetzt auch gerade jetzt beim Merino, aber eben auch bei anderen Fasern, woher das kommt. Und ich glaube, wenn da der Druck sozusagen von dort kommt, dann müssen die Hersteller sich ja selber automatisch einfach auch damit befassen, woher das kommt, um es dann erklären zu können. Also klar können sie dann auch lügen, aber das glaube ich, ja, gut. Lügen haben kurze Beine. So eine also ich weiß gar nicht, ob es dann den Staat braucht. Also wenn halt genügend Strickerinnen und Stricker sozusagen selber nachdenken und dann einfach mal mehr nachfragen und wir auch als Händler natürlich, ne, so. Genau, dafür ist das Gespräch ja jetzt auch zum Beispiel total gut. Dass du die Leute darüber aufklärst und erzählst und dass man sich da einfach noch mehr Gedanken drüber macht. Also
ja, das ist mir wichtig, dass auch Transparenz da ist. Also bei uns, wenn einer genau was wissen will, dann das können wir auch antworten. Also das ist jetzt, und ich glaube, das ist heutzutage wichtig, dass man genau die ganze Lieferkette verfolgen kann. Ja. Und wenn irgendwann ein Problem irgendwo sein sollte, man weiß auch automatisch wo und man kann das auf jeden Fall verbessern und es ist wichtig, dass die Kunden auch immer nachfragen.
Ja,
ich glaub, dass man ihnen nicht einfach nur so ein Siegel vertraut.
Und sag mal, apropos Lieferkette, wie sah es denn bei euch jetzt so mit der ganzen Corona-Pandemie und der Lieferkette aus? Also wo habt ihr noch Engpässe? Wie wirkt sich das alles bei euch aus?
Also wir haben in allgemeinem Jahr, wir haben Engpässe, weil hast ja ein bisschen alles verschoben, schon von der ersten Lockdown. Und als hier der Lockdown zu Ende war, da war in Peru dann sehr stark. Ja. Mhm. Und gut, in Italien war genauso wie in Deutschland. Und die Handstrickbereich so ist in in die Zeit auch gewachsen. Also viele Leute stricken gerade sehr gerne, entspannt ein bisschen durch diese harten Zeiten. Mhm. Und dadurch sind gerade auch die Spinnereien etwas überlastet. Also das passiert dann, dass wir auch einige Farben ausverkauft haben. Ware, die wir in April bekommen sollten, haben wir erst im September erhalten. Also, und die Ware, die wir im September erhalten sollten, kriegen wir gerade nach und nach. Also das ist ein bisschen schwierig gerade. Und deswegen bei Kashmir sind einige Farben ausverkauft. Wir warten heute auf eine Lieferung. Da wird immer so, was gefärbt wird, wird geschickt. So, dass wir was bekommen vor Weihnachten. Mhm. Aber genau, es ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Ganzen. Und in Italien das größte Problem liegt gerade bei den Färbereien und die Knäuelmacher, sage ich mal. Mhm. Weil es gibt nicht so viele, die das gut machen. Und die das gut machen, sind tatsächlich gerade etwas überfordert. Also die arbeiten in Doppelschichten, die vorher nicht normal war. Und ja, dadurch verspätet sich gerade alles. Also manchmal ist unsere gar nicht in Konen schon alles fertig. Aber man wartet auf der Schlange, bis wir dran sind bei dem Knäuel. Ja.
Wie arbeitet denn so ein Knäuelmacher? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, ich sage, der Knäuelmacher, man denkt, ist ein Mann mit einem
so ein Mann mit Hut, Hand, ne? Der genau in Italien draußen mit dem Kaffee sitzt. Ja.
Nein, also das sind große Maschinen eigentlich und das sind die Konen. Ja, die Konen sind immer halbe Kilo bis ein Kilo. Deswegen manchmal sind auch Knoten da, weil irgendwann muss man einen Konen zu den anderen Konen zusammenbinden und weiter Knäuel machen. Da entstehen auch meistens die Knoten. Und genau, die Konen stehen an der Seite und eine Person, die vor der Maschine steht, dann wickelt erstmal oder befestigt jede Endfaden bei jedem Knäuelkopf, die da die Maschine hat. Ja, ja, und dann die Maschine ist schon vorher kalibriert, sodass er genau weiß, wann er stoppen soll. Dann dreht sich alles gleichzeitig. Da sind teilweise so 50 Knäuel gleichzeitig, die gemacht werden.
Ja, ja.
Dann dreht sich das alles, dann stoppt sich exakt bei 25 Gramm, beziehungsweise bei einer bestimmten Anzahl von Meter, weil das wird nach Meter gemessen, nicht nach Gramm. Aber man muss jetzt erstmal vorher kalkulieren, wie viel Meter 25 Gramm haben. Deswegen entstehen oft diese Abweichungen, obwohl die Lauflänge ist, was eigentlich ein Stricker braucht. Mhm. Ja. Die 112 Meter sind immer drin. Kann minimale Abweichungen geben, aber immer drin. Manchmal wiegt ein Knäuel 2 Gramm mehr, 2 Gramm weniger. Und das entsteht einfach, weil die Luftfeuchtigkeit ändert sich. Und aber sonst, da wird noch, ne, genau, da entsteht dann die richtige Lauflänge bei den Maschinen. Dann diese Person nimmt einfach die ganze Knäuel raus. Und dann kommt die nächste Reihe und so weiter geht das. Und dann geht weiter auf der Personenetikett. Daneben ist eine Person, der die Etikett reintut.
Aber ich meine, wieso sagst du denn, es gibt welche, die das besser oder schlechter können? Weil ich stimme vor, ich meine, man muss einfach nur die richtige Maschine haben.
Nein, also, weil also bei uns ist so, und wir haben uns auch für verschiedene Qualitätskontrolle entschieden. Hm. Und das, was unsere Lieferante, diese Person, die für uns alles koordiniert, er darf uns keine Knoten liefern. Ja?
Okay.
Wir haben zwar so eine kleine Toleranzgrad, ja, in den ganzen Bereich. Also in der Regel sind so, können 2 Knoten in einem Kilo geben. Ja? Und da kommt einfach durch die Verbindung von Konen, so nicht so viele Abfälle passieren. Aber manchmal die Maschine kann auch den Faden kaputt machen und dann muss wieder verknotet werden. Mhm. Und du brauchst Leute oder du brauchst eine Firma haben, die das ernst nehmen und wenn sowas passiert, einfach den Knäuel einfach aussortiert. Mhm. Ja, die wird nachher als Restposten irgendwo verkauft mit anderen Labels und so weiter, aber nicht mit unserer Label, also das ist das, was für uns auch wichtig ist. Ja. Mhm. Also das, und das macht einen großen Unterschied. Und dass auch die Knolle immer gleich aussehen. Manchmal, es gibt auch Knäuelmacher, sage ich mal, die einmal kriegst du einen kleinen Knäuel, manchmal ein bisschen größer, dass sie manchmal Knoten drehen und da, wir brauchen eine Qualität, die immer gleich ist. Und deswegen ist wichtig, dass man mit Menschen arbeitet, die das ernst nehmen.
Und eure Label werden dann beim Knäuelmacher schon dran gepackt.
Genau. Ja. Die Label macht der Knäuelmacher. Sag ich, der Knäuelmacher, weiß ich gar nicht, wie das auch sonst heißt.
Das hört sich echt nett an.
Ja, als wäre nur ein Mann, aber da sind mehrere Leute, die arbeiten. Ne? Aber genau, da wird dann da wird etikettiert, die Barcodes teilweise geklebt, ja, alles wird da fertig gemacht, so wie man das möchte.
Ja. Und ja klar, die sind dann jetzt, haben halt viel zu tun, deswegen kommt es da gegebenenfalls
zum Glück, weil die Spinnerei, die hatten tatsächlich viele Sorgen, weil die großen Model-Labels nicht eingekauft haben, ja, weil alle Läden zu waren. Und zum Glück können durch die Handstricken oder Handstrickgarne das Geld wieder bekommen, die auch verloren haben mit dem Ganzen. Das ist zum Glück für uns ein bisschen ärgerlich, dass es so lange dauert. Aber gut, das verstehe ich. Gerade wir sind in einer Situation, wo wir freuen uns mal, wenn wir immer noch die Garne anbieten können. Ja. Und wenn eine Farbe fällt, dann muss man ein bisschen länger warten.
Oder halt umsteigen, genau.
Wir können auch keinen Druck machen, das bringt gar nicht, weil dann leidet auch die Qualität und das wollen wir auch nicht. Und das sind auch Menschen, das sind nicht nur Maschinen bei den Knäuelmacher. Also das sind Menschen, die dahinter stehen, die auch Stress haben, weil sie so viel zu tun haben und die geben auch sein Bestes. Ja. Auch in die Situation, wo auch, und die Maschinen sind nicht jetzt gerade, dürfen auch nicht so viele gleichzeitig arbeiten, ne, durch die neue Maßnahme in Italien. Ja. Das heißt, da sind auch mit weniger Personal wird gearbeitet und das ist schon für denen schon hart genug.
Ja, und hast du dann, also berücksichtigst du jetzt mögliche zukünftige Lockdowns, jetzt beispielsweise in Peru, Italien und so, auch für deine Planung im nächsten Jahr?
Ja, also wir geben unsere Bestellungen spätestens im Januar weiter in Peru zum Beispiel, sodass wir das Garn bis März produzieren bekommen ungefähr und dann wird im Juni geliefert. Aber dann sind wir ziemlich sicher, dass wenn nochmal was kommt, dass es dann auch fertig produziert wird. Normalerweise geben wir sonst die Bestellungen nach der Messe H&H, weil da erwarten wir die Vorbestellungen von unseren Kunden und dann mit den Vorbestellungen, dann wissen wir, wie viel wir produzieren müssen. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr auf Risiko gehen, weil wir nicht wissen, wie so weitergeht. Auch viele Läden hier in Europa müssen zumachen und da ist auch Angst da, dass man weiß nicht, wie lange es dauert und so. Und wir müssen ein bisschen auf Risiko gehen, aber auf jeden Fall, wir werden nächstes Jahr, wir haben jetzt mehr Erfahrung, also nächstes Jahr werden wir das besser in den Griff bekommen.
Und apropos H&H, was gibt es denn so für Pläne fürs nächste Jahr? Habt ihr neue Pläne für das kommende Jahr?
Okay, wir haben viele Pläne. Auf jeden Fall, wir haben uns entschieden, bei der H&H nicht dabei zu sein. Ja, weil die Vorbereitung für die H&H ist sehr groß. Und wir können schon das letztes Jahr erlebt, wenn wir dieses Jahr noch 2 Monate lang stark vorbereiten und dann wird abgesagt, dann ist wieder die ganze Mühe und sonst. Und wie gesagt, wir haben nicht die Möglichkeiten, wie vielleicht bei anderen Mitbewerbern von uns, die mehrere Handelsvertreter unterwegs haben. Also wir haben das nicht. Das bin ich. Und ich kann jetzt nicht plötzlich, wenn abgesagt wird, meine ganzen Kunden anrufen oder besuchen, um die Ware zu zeigen.
Ja.
Und wenn ich so spät bin, dann kriegen wir auch keine Bestellung von Kunden. Das ist ein bisschen für uns schade, weil wir ja die Ressourcen nicht haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, direkt jetzt abzusagen.
Ja.
Ja, dafür werden wir uns bei unseren Wollläden-Kunden und möglichen Neukunden vorher mal mit Muster melden. Ja. Was wir neu haben werden im Frühjahr, ist schon entschieden. Das Garn Nepal kennst du, ne? Du hast auch im Programm. Ja, das ist die Biobaumwolle mit Leine und Brennnessel. Die kriegt 10 neue Farben. Zwei kommen raus, 10 neu dazu. Mhm. Das ist eine sehr schöne Farbpalette. Die, ich glaube, die Musterkarte habe ich dir schon geschickt.
Ja, ich glaube auch, die ist mitgekommen beim letzten Mal. Ja,
ist okay. Und genau, das ist eine Neuigkeit hier für Frühjahr. Dann die Waschmittel, Bio-Waschmittel, was ich gerade dir gesagt habe. Das ist eine Bio-Waschmittel. Die Waschmittel ist für alle Faser geeignet, für Handwäsche und für Waschmaschinen. Aber besonders die Rezept ist besonders dafür gemacht, dass für edle Faser geeignet ist. Auch für Alpaka, aber auch für Kaschmir und Merino und Yak und Mohair und so weiter. Und das ist Bio und das ist eine Glasflasche. Also das kann man ja auch nochmal verwenden. Eine sehr schöne Glasflasche. Und genau, das ist also ein neues Produkt, die schon jetzt veröffentlicht wird.
Wie wird das heißen?
Der heißt einfach Kaschmir Nuhl, Bio-Waschmittel. Ja, das ist, und das ist von Pasquali einfach.
Ne? Und gibt es da verschiedene Duftrichtungen oder habt ihr erstmal neutral?
Nein,
oder?
Wir haben extra neutral, sodass für Duftallergiker geeignet ist. Also es ist ohne Duft und ohne Farbstoffe, ohne Tierversuche, ohne Enzymen. Also das ist dann, ich werde dir alle Infos nochmal zukommen lassen. Du willst bestimmt auch in deinem Online-Shop auch anbieten.
Na klar. Ja.
Dann, ich gebe dir auch alle genaue Details, aber es ist ein sehr schöne Waschmittel und vielleicht noch, weiß nicht, wann das gestrahlt wird im Podcast.
Am Sonntag. Am Sonntag. Das ist der dritte Advent.
Das wäre vielleicht dann für Weihnachten auch ein schönes.
Und ein Weihnachtsbaum. Ja, das ist genau der. Die Folge ist für den dritten Advent geplant, weil wir dachten, dass es da nochmal besonders schön ist, wenn man sich nochmal über das Kaschmir informiert, weil das ja vielleicht auch ein schöner Weihnachtswunsch ist.
Ja,
so ein Kaschmir-Strickset und dann das Wollwaschmittel dazu oder so.
Ja, genau. Das ist, und es lohnt sich. So eine Flasche hält Leben lang fast. Ja. Aber das ist eine halbe Liter Flasche. Also das ist, wenn du das nur jetzt für Kaschmir verwendest, dann es lohnt sich sowas zu haben. Man investiert so viel Zeit und so viel Geld auch in so hochwertige Stückteile, die muss man auch gut pflegen können. Und das dafür haben wir uns dieses Ziel gesetzt, weil wir keine Bio-Waschmittel in diesem Bereich gefunden haben. Ja. Und dann das ganz Neue ist auch eine sehr schöne so Geschichte. Und das Gampuno kennst du klar, da hast du auch. Uno ist die 70% Biobaumwolle mit 30% Alpaka mit 200 Meter auf 50 Gramm. So, das Gampuno ist nur ein Naturfarm. Und die Region von Puno ist eine Region aus Peru und ist ein trockene Gebiet. Also, und so wie die Farbe auch von Puno momentan sind, das sind 7 Farben in Naturfarben. Und so sieht genau die Landschaft in Puno aus. Und so in der Suche von mehr Farben, die Geschichte ist erzählt eine Reise vom Puno Richtung Amazonas. Und da geht man durch die Gebiete Cusco, da ist die Machu Picchu, ne, die Inka Hauptstadt. Und da in Cusco gibt es einen Berg. Und der Berg heißt Vinicunca. Und das ist ein Berg, wenn du jetzt von der ganzen trockenen Gegend kommst, dann kommt plötzlich so ein Berg aus sehr vielen Farben.
Aha.
Und das heißt Vinicunca. Und so, dadurch haben wir auch eine neue Garn entwickelt oder neue Farbpalette entwickelt. Und das heißt Puno Vinicunca. Das ist also Garn Puno. Die Reise beginnt in Puno, geht weiter zu Vinicunca. Und das ist eine Farbpalette aus 20 Farben. Und da sind auch Farben, die auch von diesem Gebiet und diesem Berg auch inspiriert wurden.
Ach, schön, deswegen
haben wir jetzt 2 Farbpaletten, die Natur-Farbpalette unbehandelt ist und dann die Puno Vinicunca, das ist eine gefärbte Farbpalette mit 20 Farben. Ja. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Garn, es gehört zu meinen Lieblingsgarnen, muss ich sagen.
Okay.
Ich bin viel im Büro und ich finde es einfach schön, dass so eine Mischung Alpaka Baumwolle für mich selber erstmal, weil dann mir nicht zu warm ist Ja, Alpaka reguliert auch ein bisschen Temperatur durch die Baumwolle, ist auch pflegeleichter. Also wenn ich dann irgendwie Pullover ausziehe und irgendwo auf den Stuhl lasse und wieder anziehe, das ist keine Falte dran. Also es ist, ja, das es hat eine andere Pflege als eine Kaschmir-Pullover. Natürlich, Kaschmir-Pullover liebe ich auch. Mhm. Hier, was ich anhabe, diese Loop, ist auch Moschusochsen. Also mhm. ich bin auch verwöhnt, ich mag aus.
Solche Sachen.
Aber für die Nutzung, also das Gampuno gehört zu meiner Lieblingsgarne. Und jetzt mit den ganzen Farben ist echt super. Und die Preisleistung ist sehr gut. Also die Naturfarben kostet ein Knoll 6,90 Euro und die Gefärbe 7,90 Euro. Das sind 200 Meter auf 50 Gramm. Also das wenig Geld hat man an einen Pullover.
Wahnsinn, ja.
Ein Pullover, eine sehr hochwertige Qualität.
Ja.
Und die wird im Januar erstmal erhältlich. Also da muss man sich ein bisschen gedulden noch. Die Farbkarte habe ich dir auch schon geschickt. Vielleicht schon mal bekommen, weiß ich nicht. Aber da muss man noch ein bisschen warten. Also denke ich mal, 27. Januar wird das Ganze veröffentlicht. Mhm. Und gleichzeitig kommt unsere Pasquali-Kollektion Nummer 3.
Ach.
Dann ist genau, die Frühjahr.
Schon, ja.
Ja, so schnell geht das.
Wahnsinn,
so,
ja.
Und da sind Modelle aus Puno, Modelle aus Kashmir Lace, Modelle aus Nepal, Suave, viele vegane Garne sind da, also alle vegane Garne. Rijins, Gumbia. Gumbia ist auch ein tolles Garn, ne? Habt ihr auch mal verwendet, habe ich auch von Sandra, Sandra auch gesehen, dass sie dann einen Top, glaube ich, gemacht hat, sehr schön.
Genau.
Also das sind erstmal die Neuigkeiten, aber noch...
Ja.
Noch bessere oder schönere Neuigkeiten haben wir ja im Herbst, aber das werden wir noch ein bisschen abwarten.
Ah, ist noch ein Geheimnis.
Du weißt schon Bescheid, weil du gerade mir, ja, die Marisa für die Zuhörer? Zuhörer was? Oder Hörer?
Ich sag mal, Zuhörerinnen.
Okay. Ja. Marisa unterstützt mich gerade ein bisschen.
Ein bisschen, ja. Macht total Spaß.
In der Produktion von einem Garn, wie ich begeistert war. Also das Garn, ich war so begeistert. Ich habe schon lange versucht, dieses Garn zu entwickeln, weil es nicht auf dem Markt gibt. Und meistens bin ich da sage, nein, es geht nicht. Also, und ich habe die Muster bekommen. Ich glaube, ich habe nicht mal 3 Minuten gebraucht, wo ich dir geschrieben habe, Marisa, hast du mal Zeit?
Und ich stand gerade in der Küche am Nudeln kochen und dann haben wir ein Video
Nudeln kochen und sofort hast du gesagt, ich war so begeistert und wollte dir das zeigen und du und Sandra, dann wissen wir schon gerade.
Einen Tag später hatte ich es beim Friseur schon auf den Nadeln, genau.
Ja,
ja. Cool. Ja, großes Geheimnis noch, aber es ist auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann im Herbst.
Ja, und das ist für Herbst, aber das geben wir bekannt, bestimmt Ende Februar, in März, wenn die Palette auch fertig ist. Und sodass auch uns dann für den Herbst vorbereiten können, dann soll auch bis Ende Februar, Anfang März schon alle Vorbereitungen auch für Herbst fertig sein.
Ja. Ja. Ach du, das finde ich jetzt eigentlich einen richtig schönen Abschluss fürs Gespräch, weil das so einen positiven Ausblick auf das neue Jahr gibt, weil es sind ja im Augenblick, ich glaube, es geht vielen so, viele so ein bisschen so geschafft von der ganzen, von dem ganzen Umfeld und dem ganzen und der Pandemie und allem. Und man ist so ein bisschen, läuft so auf dem Zahnfleisch. Und das ging uns eben auch so, also mir, als du angerufen hast und wir dann da diesen Videocall gemacht haben, war ich auf einmal so wieder so total euphorisch, weil ich auch im Augenblick viel oft so Tage habe, wo ich denke, boah, hört das irgendwann mal auf mit diesem Corona-Ding und irgendwie wird es irgendwann mal wieder normal. Und wenn man jetzt sowas hat, worauf man sich freut im neuen Jahr, das geht doch echt bergauf.
Ja, da sind viele Pläne. Ja, ich freue mich auch und ich denke auch sehr positiv. Das wird alles
auf
besser.
Auf jeden Fall, ja.
Da wird alles besser. Und ich freue mich immer, dass ich auch in dieser Branche arbeite. Dass ich auch mich auch, ich bin ja begeistert von den neuen Qualitäten, die wir auch entwickelt. Und,
das merkt man total. Und auf das Puno bin ich jetzt auch mal gespannt. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt bisher noch nicht so. Also ich glaube, wegen der Farbpalette habe ich das noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Muss ich mir auch nochmal genau angucken.
Nee, nee, schau mal und das, ja.
Ja, da bin ich, bin gespannt. Super. Ja, vielen Dank, Paul, für all die vielen Infos. Total Spaß gemacht. Und genau, bin gespannt. Wir hören uns bestimmt im nächsten Jahr irgendwann hier nochmal.
Ja, das wäre super. Podcast. Nochmal sehr freuen.
Genau. Ja. Dann bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr nun Lust habt, all die schönen Garne, über die wir hier gesprochen haben, genauer kennenzulernen, dann findet ihr alle Pasquali Garne bei uns im Shop. Natürlich auch die tollen Kaschmir-Qualitäten. Und ihr findet darüber hinaus super tolle Strickkits, gerade aus dem Kaschmir 628, aber auch den anderen Garnen bei uns im Shop. Wir würden uns wie immer ganz doll freuen, wenn ihr teilt auf Instagram und Co., was ihr gerade strickt und auf den Nadeln habt, während wir uns hier hören. Und hören uns außerdem hier an dieser Stelle bestimmt ganz bald wieder. Macht's gut!